herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ist doch theologisch. Ich bin Mathilda.
Und ich bin Martin.
Martin, wir haben heute eine echt knifflige Frage. Und Die Frage lautet, ist nach einer Beichte alles vergeben und das Schuldkonto wieder auf Null?
Okay. Also ich würde das Wort Beichte mal etwas weiter fassen. Also und zwar so, dass es jetzt nicht nur um die institutionalisierte Beichte geht, sondern überhaupt darum, dass ein Mensch vor Gott ausspricht, zugibt, eingesteht, dass er schuldig geworden ist, dass er gesündigt hat. Also so ein Schuldbekenntnis. Das ist ja das, was in der Beichte geschieht, in der Gegenwart eines anderen Menschen. Das ist auch kein Fehler, weil das oft nochmal natürlich eine größere Verbindlichkeit schafft, wenn man das nicht nur für sich tut, sondern wenn man da auch jemand anders mit einbezieht und das vor jemand anders ausspricht, stellvertretend. Also insofern halte ich die Beichte für eine sehr sinnvolle Geschichte. Also an der Stelle ist die Bibel sehr eindeutig, dass also wenn jemand vor Gott seine Sünde ausspricht, bekennt, dass die Bibel sagt, okay, dann vergibt Gott die Sünde auch. Ja, dann ist diese Sünde auch vergeben.
Kann man sich das mit der Beichte so vorstellen, quasi, dass man sammelt so seine Sünden an und dann werden die immer höher und dann beichtet man und teilt es dann quasi mit und dann ist es alles vergeben und vergessen und so. Also dass man sich das quasi so ein bisschen so wie halt dann quasi so ein Sägeblatt vorstellen kann. Das türmt sich so auf und dann beichtet man, dann ist es vergeben und dann türmt sich es wieder auf und dann ist es wieder vergeben. Oder wie ist das quasi im christlichen Kontext so gemeint mit der Beichte?
Ja, das ist eben jetzt der Punkt. Also wenn die Beichte jetzt, ich sag mal, rein aus einer Gewohnheit oder weil das verordnet wird, man muss beichten, bevor man zum Abendmahl geht, wenn das allein aus so einer Motivation heraus geschieht, dann ist das natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Also deshalb habe ich vorhin das auch versucht, ein bisschen weiter zu fassen. Also in dem Moment, wo einem Menschen klar wird, ich habe da was gemacht, das war nicht gut, das war vor Gott nicht richtig. Und jemand das so ausspricht, also dann gilt es auf jeden Fall. Jetzt kann man aber natürlich auf der anderen Seite auch die Frage stellen, also wie kleinlich muss man das denn machen? Ja, also es muss ich jetzt wirklich an jede einzelne Sünde denken, oh, da war so eine Halbwahrheit oder da war irgendwas und da habe ich mal negativ über jemand gedacht und wehe, ich habe dann irgendwas vergessen, weil das ist dann ja nicht vergeben und dann, also an der Stelle glaube ich, ist das von der Bibel her anders zu verstehen. Also dass Gott tatsächlich sagt, also ich vergeb dir. Ja, also für das, was du jetzt getan hast, hat Christus schon längst bezahlt. Ja, also das ist nicht, und das ist auch nicht so klein, du musst mir jetzt wirklich jede einzelne Sünde bis ins Detail ganz genau bekennen. Sondern es ist einfach so, wenn wir vor Gott sagen, ich bin schuldig geworden und wir benennen die Dinge, die uns einfallen oder wir benennen die Dinge, wo wir merken, ja, das tut uns auch leid, das war nicht richtig, dann spricht Gott uns Vergebung zu und diese Vergebung ist dann auch umfassend, ja, selbst wenn wir irgendeine Kleinigkeit vergessen haben. Also sonst müsste ich ja jede einzelne Geschwindigkeitsübertretung. da wäre ja dann auch die Frage, also wie grenzt man das ab? Ja, also ich habe eben schon gesagt, jeder schlechte Gedanke, also oft weiß ich ja im Nachhinein gar nicht mehr, wie oft ich an einem Tag irgendwelche Gedanken hatte, die nicht wirklich gut waren. Ja, und von daher, glaube ich, ist das nicht so eine kleinliche Geschichte. Also so das Sägeblatt finde ich an der Stelle fast ein bisschen schwierig, sondern es ist einfach so, es ist ein Zuspruch. Gott sagt in der Bibel an verschiedenen Stellen, also derjenige, der seine Sünden ausspricht, der sie bekennt, dem spricht Gott auch Vergebung zu. Ja, und die Grundlage dafür ist, Christus ist am Kreuz gestorben und er hat ein für alle Mal bezahlt. Und ja, damit ist die Grundlage auch geschaffen.
Du hast gerade das mit den Kleinigkeiten so betont. Was ist denn, wenn das einfach so viel größere Sünden bzw. Taten einfach sind? Also wie zum Beispiel Straftaten oder einfach die Sünde von Ehebruch? Weil, keine Ahnung, wenn die Person tot ist, die wird ja jetzt nicht mehr lebendig, bloß weil man quasi gebeichtet hat. So, wie ist das vereinbar?
Also ich glaube, man muss immer unterscheiden. Also es gibt so eine menschliche Ebene, eine Alltagsebene und dann gibt es die Ebene des Menschen vor Gott. Und es ist natürlich so, dass es auf dieser menschlichen Ebene einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt irgendwie, ich sag mal, eine Notlüge mir mal einfallen lasse oder ob ich jemand umbringe. Ja, da ist einfach die Konsequenz eine andere. Könnte man jetzt sagen, gut, Ehebruch, also es ist natürlich häufig so, dass daran Beziehungen auch dann kaputt gehen, wenn jemand fremd geht. Das einfach dazu führt. Also insofern sind da natürlich die Konsequenzen einfach sehr viel deutlicher. Ja, oder was weiß ich, wenn jemand anders bestiehlt oder wenn Betrug begeht. Das sind Dinge, da sind die Auswirkungen größer, deutlicher. Und deshalb ist es auch klar, dass jetzt so auf der menschlichen Ebene da Gerichte unterschiedlich urteilen und unterschiedliche Strafmaße verhängen. Was unsere Beziehung zu Gott angeht, ist das eine ganz andere Geschichte. Weil wenn ich an die Bergpredigt denke, da sagt Jesus, also derjenige, der also über einen anderen flucht oder der den anderen einen, was weiß ich, gottlosen Narren nennt, der ist quasi auch schon ein Mörder. Ja, und derjenige, der also in Gedanken jetzt irgendwo, in Gedanken die Ehe bricht oder in Gedanken einfach jemanden auch schon begehrlich anguckt, der hat schon die Ehe gebrochen. Ja. Also da ist Jesus ja sehr krass, sehr verschärft das so, dass im Grunde genommen keiner davon kommt.
Ja.
Also hier im Raum sitzen lauter Mörder, nehme ich mal an. Ja, und da ist das in der Tat was anderes. Also Gott macht in dem Sinne jetzt nicht diese ganz großen Unterschiede und sagt, das eine ist so viel schlimmer als das andere, sondern er sagt, eine Verfehlung ist eine Verfehlung. Ja, und eine Verfehlung ist im Grunde genommen etwas, was uns eigentlich von dem heiligen und gerechten Gott trennen müsste, wenn da eben nicht die Vergebung wäre. Ja, wenn Gott uns nicht vergibt. Und Gott kann einen Mord genauso vergeben, also einen tatsächlichen Mord genauso vergeben, wie einen kleinen Diebstahl, was weiß ich, unrechtmäßig heruntergeladene Files oder sowas, ja, Programme. Da ist bei Gott dieser Unterschied nicht so wie bei uns, ja. Aber das heißt natürlich umgekehrt auch, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, wenn Gott mir vergeben hat, dann ist ja alles gut. Wenn ich jemanden umgebracht habe, dann gibt es nach wie vor die Situation, dass da Hinterbliebene sind, die das nicht gut finden. Ja, und damit ist nicht einfach alles gut. Also die Wirkungen, die jetzt so auf dieser menschlichen Ebene da sind, die bestehen natürlich weiter fort. Aber ich kann auch da, kann ich natürlich darum bitten, dass Gott diese Dinge in seine Hand nimmt und daraus etwas Gutes macht. Ja, und Es gibt da die Josefsgeschichte. Es gibt auch heutige Beispiele. Wir hatten vor einiger Zeit ja mal den Bibelraucher Wilhelm Bunz zu Gast. Und er hat auch davon berichtet, wie nachdem er zum Glauben kam, er dann ja zu verschiedenen Leuten hingegangen ist, das ausgesprochen hat und sie um Verzeihung gebeten hat. Und in dem Fall, wo er bei einem Verkehrsunfall einen Polizisten getötet hat, hatte Gott die Sache schon längst in die Hand genommen und hat dafür gesorgt, dass also diese Familie ihm am Ende tatsächlich verzeihen konnte. Ja. Aber das ist kein Automatismus. Ja, also ich muss an manchen Stellen damit leben, auch wenn Gott mir vergeben hat, dass das, was ich getan habe, trotzdem Konsequenzen hat.
Und wenn jetzt quasi jemand, der einfach so eine Straftat, wie zum Beispiel einfach jemanden umgebracht hat, jetzt in die Beichte geht und da ja ein Pfarrer ist, dem er das beichtet, muss der bei solchen Dingen auch schweigen? Also es gibt ja eine Schweigepflicht über sowas.
Es gibt ein Beichtgeheimnis.
Ja, genau. Ja.
Ja. Also es gibt eine klare, auch gesetzliche Regelung. Also in dem Moment, wo durch die Beichte eine Straftat verhindert werden kann, also jetzt nicht ein kleiner Diebstahl, aber jetzt wirklich eine gravierende Straftat verhindert werden kann, in dem Moment ist der Pfarrer tatsächlich gezwungen, das anzuzeigen und an der Stelle dazu beizutragen, dass diese Straftat tatsächlich verhindert werden kann. Bei bereits geschehenen Straftaten ist es so, dass das Beichtgeheimnis einen sehr hohen Stellenwert hat und also der Pfarrer nicht verpflichtet ist und ihn zum Beispiel auch die Polizei oder Staatsanwaltschaft nicht zu einer Aussage zwingen kann. Ja. Und da wird aber sehr deutlich unterschieden, also zwischen jetzt wirklich Geistlichen der beiden großen Kirchen, die also dieses Recht auf jeden Fall haben. Bei Freikirchen ist es vermutlich auch so, dass das Beichtgeheimnis akzeptiert wird, aber zum Beispiel nicht mehr für ehrenamtliche Seelsorger oder so, für die gilt es nicht. Ja. Also ich weiß, dass es in der Notfallseelsorge immer mal wieder ein Thema war, dass wenn man davon Taten erfahren hat, dass dann sichergestellt sein musste, wenn man kein ordinierter Geistlicher ist, also dann hat man eben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Ja, aber Pfarrer dürfen sich darauf berufen und dürfen auch bei geschehenen Straftaten schweigen.
Okay, dann hatten wir jetzt viele Antworten auf ein paar verschiedene Fragen. wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu spannenden Themen, dann könnt ihr die gerne an uns schicken. Unter jeder Folge gibt es nämlich einen Link, da könnt ihr die Frage reinschreiben und einfach an uns schicken. Und dann
werden wir versuchen, sie zu beantworten.
Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Also hören wir uns in der nächsten Folge einfach.
Genau. Okay, bis dahin.
Ciao. Ciao.